Ja, ich möchte, bevor ich anfange, noch ganz kurz mit uns beten. Ihr könnt dazu einfach sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte dir jetzt einfach Danke sagen, dass du jetzt auch zu uns reden willst. Ja, dass du mich auch jetzt gebrauchen willst. Und darum bitte ich dich jetzt einfach, schenk mir deine Ruhe und schenk du offene Herzen, Herr Jesus, dass wir das mitnehmen, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir. Amen. Ja, einen schönen guten Morgen auch jetzt nochmal von meiner Seite. In meiner letzten Predigt, da habe ich ja versucht, uns die Herrlichkeit Gottes und das Erlösungswerk von dem Herrn Jesus einfach mal vor Augen zu malen. Und nun kommt der Apostel Paulus auf ein Thema zu sprechen, vor welchem wir genauso wie vor dem Thema Gericht oder ja, eine gewisse Furcht zeigen oder eine gewisse Scheu zeigen und am liebsten alles dafür tun, damit solches über uns nicht hereinbricht. Und dennoch, sage ich jetzt mal, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, werden wir feststellen, dass dieses Thema, mit welchem ich heute Morgen im Kolosserbrief weitermachen will, zu einem echten Christenleben gehört. Es geht nämlich um das Thema Leid. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe angenehmere Themen, über die ich gerne predige, als über das Thema Leid. Aber ich bin da jetzt durch die fortlaufende Betrachtung da hängen geblieben. Und mir ist auch aufgefallen, sage ich mal, bei diesem Thema, man hört sehr, sehr wenig Predigen über das Thema Leid. Vielleicht ist es ja auch jetzt eine Möglichkeit, heute Morgen einfach mal da ein bisschen tiefer einzusteigen, weil, wie gesagt, dieses Thema zu einem echten Christenleben gehört. Schlagen wir hierzu nächst einfach mal den heutigen Abschnitt auf. Kolosser 1, die Verse 24 und 25. Hier sagt uns der Apostel Paulus: Ich freue mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung. Deren Diener bin ich geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Ich habe mir mal aus diesem nicht ganz einfachen Text 4 Fragen gestellt. Erstens, Leid und trotzdem Freude. Warum oder wozu überhaupt leiden? Und wie kann Paulus überhaupt die Drangsale des Christus ergänzen? Und schließlich, wie kann Paulus das Wort Gottes vollenden? Zunächst einmal Leid und trotzdem Freude. Nun, der Vers 24 beginnt ja zunächst mit einer ganz, ganz erstaunlichen Aussage. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Und bei diesem ersten Punkt, da habe ich mich gefragt, wie kann Paulus eigentlich so etwas sagen? Paulus leidet und freut sich trotzdem. Und die Frage wird noch gewichtiger, wenn wir anschauen, in welchen Umständen sich der Apostel Paulus befunden hat, als er diese schrieb. Man geht ja im Allgemeinen davon aus, dass der Apostel Paulus diesen Kolosserbrief während seiner zweiten römischen Gefangenschaft geschrieben hat, so circa 61 bis 63 nach Christus. Aber da sind sich die Ausleger auch unterschiedliche Meinungen, das variiert immer zwischen 1, 2, 3 Jahre. Ist auch egal. Paulus jedenfalls hat in seinem Leben viel Gutes, aber auch sehr viele Schwierigkeiten und Anfechtungen erlebt. Und das, was er jetzt hier uns über Leiden schreibt, das war nicht nur bloße Theorie, sondern das war tiefstes Erleben. Der Apostel Paulus kannte Leiden. Einen kurzen Einblick gewährt uns der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 28. Dort lesen wir: In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahr oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, zu alledem auch noch der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinde. Also ein unglaublicher Katalog. Da kann wahrscheinlich niemand, wo jetzt hier drin sitzt, mit diesem Leidenskatalog, sage ich mal, wo Paulus hier uns zeigt, mithalten. Und es ist ja auch so, dort, wo er sich jetzt gerade befand, nämlich im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb, das war ja auch kein Ruheort des Friedens oder der Freude. Denn so ein antikes Gefängnis zu dieser Zeit, das war alles andere als jetzt die heutigen Vier-Sterne-Gefängnisse, wo ein Fernseher drin ist, da ist ein richtiges Bett drin und eine Toilette und da gibt es auch entsprechend ein gutes Essen. Ja, es war vielleicht ein Raum ohne Tageslicht, da war kein Bett drin, da war Schmutz, da sind wahrscheinlich Mäuse und Ratten rumgelaufen und die Kakerlaken auf dem Boden und mit Sicherheit gab es dann auch kein gutes Essen, ja, keine Dusche, keine Toilette. Und daher denke ich, als Paulus das schrieb, da hat er mit Sicherheit nicht aufgrund dieser Umstände ein Gefühl der Freude gehabt. Und doch, genau in dieser Situation sagt uns der Apostel Paulus, jetzt freue ich mich in den Leiden. Ja, meint der Apostel Paulus das vielleicht gar nicht so oder spielt er uns hier vielleicht irgendwie was vor? Oder versucht er sich und uns das irgendwie einzureden? Oder ist Paulus gar ein Masochist gewesen, der Schmerzen liebte? Nein, kann ich ganz klar sagen, Paulus liebte nicht den Schmerz. Und das wird ja auch schon deutlich, wir hatten gerade den Katalog der Leiden gelesen in 2. Korinther 11, wo es dann im Anschluss an diesen Aufzählungen, nämlich der erwähnten Leiden, nämlich weiter heißt, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich finde nicht brennenden Schmerz? Dann schreibt Paulus ja uns auch in Philipper 1, Vers 23, denn ich werde von beiden bedrängt, also vom Leben im Fleisch und vom Sterben. Und mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Also Paulus wäre es viel lieber, beim Herrn zu sein, als das jetzt hier alles, dieses Armselige und dieses Leiden alles hier mitzumachen. Aber hier nur mal ganz schön 5 Tatsachen, dass Gott in dem Gläubigen trotz Leid um Christi willen Freude bewirken kann. Wir lesen als erstes die Apostelgeschichte 5, Vers 40 und 41. Da sagt uns nämlich Lukas, da heißt es, und als die Apostel herbeigerufen, also die Apostel herbeigerufen hatten, also die haben von Jesus verkündigt, dann hat der Hohe Rat hat dann diese Apostel gefangen genommen und dann wurden sie herbeigerufen und was taten sie? Wurden geschlagen und ihnen wurde geboten, nicht im Namen Jesus zu reden und sie ließen sie frei. Sie gingen nun vom Synedrium weg und jetzt voll Freude. Und warum? Weil sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu tragen. Also dieser Druck von diesem Hohen Rat bewirkte etwas bei den Aposteln, etwas, was uns in dieser Situation fremdlich zu erscheinen mag, nämlich Freude, Freude für den Namen des Herrn Jesus Schmach zu tragen. Und wie reagierte Paulus zum Beispiel, als er verleugnet wurde von jenen, welche Jesus als Eigensucht verkündigen wollten und Paulus letztendlich damit Schaden zufügen wollten? Da sagte er doch in Philipper 1, Vers 18, was denn, wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Also Paulus freute sich hier im Leid, weil Jesus verkündigt wurde. Können wir uns das vorstellen? Er hat sich jetzt also nicht durch die feindlich gesinnten Umstände empört oder entmutigen lassen. Können wir bei uns gut vorstellen, also. Und er hatte auch noch eine Entscheidung getroffen. Nämlich, ich werde mich auch freuen. Und das konnte er, Paulus, weil er nämlich eine lebendige Hoffnung hatte. Und in diesem Fall, aus dem Kontext heraus, also aus Philipper 1, 18, ging es nämlich darum, dass er die feste Hoffnung hatte, dass er nämlich aus der Gefangenschaft befreit werden sollte. Und Ein viertes, Paulus konnte sich freuen, weil er etwas erfahren hatte, nämlich 2. Korinther 12, Vers 10. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hatte etwas erfahren von einem Leben, wo er losgelassen hat von sich, weil er gemerkt hat, er ist schwach. Und hat dann gleich und auf Christus vertraut und hat dann erfahren dürfen, dass Christus seine Kraft ist, dass er seine Stärke ist. Und schließlich ein fünftes, Paulus konnte sich auch freuen, weil er etwas Wunderbares wusste. Er sagt nämlich in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn Paulus uns also jetzt etwas über Freude im Leiden schreibt, so berichtet er nicht jetzt irgendwas Theoretisches, sondern wie auch in schweren Zeiten eine Freude erlebt hat, die wirklich nur Gott schenken kann. Friedrich Bodelschwing sagte einmal, es ist ein Wunder, dass unser Jammer und unsere Tränen uns nicht hindern, von Herzensgrunde zu loben und zu danken, weil die Ursache unserer Freude so viel mächtiger ist als das Leid, das von dieser armen Erde stammt. Hast du vielleicht schon mal Leid erlebt oder vielleicht auch nur Spott um Christi willen? Wenn ja, was ging da letztendlich in dir vor? Hast du eine Freude in Christus empfunden oder hast du innerlich gekocht über deine Spötter? Es ist, 82, 83 war das ungefähr. Da hatte ich noch in einer Wohngemeinschaft gelebt. Es war kurze Zeit davor, bin ich zum Glauben gekommen. Da habe ich in einer WG gewohnt und mit Leuten, die nicht an Christus geglaubt hat. Und wie es halt am Anfang so ist, erzählt, ich habe nur von Jesus erzählt. Egal wo ich war, ich habe nur von ihm erzählt. Das war für mich das Wichtigste. Und ich hatte dann im Flur hatte ich Fotos aufgehängt und mit Bibelsprüchen. Und es war dann eines Abends, war es dann mal so, dann kam die ganze Bagage halb angetrunken. Mit vielleicht 10 Leuten, die kamen dann die Treppe hoch und da dieses Fachwerkhaus ja sehr, sehr hellhörig ist, habe ich natürlich jedes Wort mitbekommen. Und die sind dann hoch und haben gelästert über mich, was für ein Heiliger und der sollte ins Kloster gehen und die anderen Sachen, ich habe mir sie nicht alle gemerkt. Aber wie hat man eigentlich reagiert? Normalerweise empört und sagt, eine Unverschämtheit, wie kann man sowas sagen? Aber nein, ich stand an der Tür, mir liefen die Tränen runter. Und ich habe mir nur eins gewünscht, und es war von Herzen, dass die Leute, wo da jetzt hochgehen, auch doch wirklich Jesus so kennenlernen würden, wie ich es jetzt getan habe. Und Geschwister, das war jetzt nicht mein Bestreben, sondern das war einfach so. Gott hat es in mir bewirkt. Und so können wir uns das auch nämlich vorstellen. Grundsätzlich kann man sich aber auch jetzt mal die Frage stellen, warum oder wozu leiden wir denn überhaupt? Zunächst einmal, warum? Paulus litt ja hier jetzt nicht in erster Linie aufgrund von körperlichen Schmerzen oder wegen der schlechten Bedingungen, die er im Gefängnis erfahren hat, sondern es gibt hier zwei Gründe, warum der Apostel Paulus im Gefängnis war und dort litt. Erstens, er verkündigte ja nicht nur den Juden, sondern auch den Nationen die Botschaft der Gnade des Herrn Jesus. Und das ist natürlich ein Punkt gewesen, was einen Widerstand bei den Juden hervorgerufen hat. Denn die konnten natürlich nicht verstehen, dass jetzt die Botschaft der Gnade auch den Nationen gesandt wurde und den Nationen nun Segnungen zuteil wurden, die die Juden ja zum Teil nie besessen hatten. Und ein zweiter Grund, und das ist ja schließlich auch aus dem Kontext dieses Verses, dass er nämlich ein Geheimnis mitgeteilt hat. Etwas, was bis dahin verborgen war im Herzen Gottes, und nun offenbar geworden war. Und er, der Apostel Paulus, er ist das Werkzeug dazu gewesen, um uns das mitzuteilen. Wie kann ich sowas sagen? Nun, schlagen wir ein paar Kapitel weiter auf. Kapitel 4, Vers 3. Dort sagt uns der Apostel Paulus nämlich, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne, für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Deshalb ist es auch, war er auch in besonderer Art und Weise ein Angriffspunkt des Feindes, weil er dies alles uns mitgeteilt hat. Und das überhaupt, sage ich jetzt mal, dass Paulus viel leiden musste, sollte. Das wurde auch schon dem Ananias angekündigt, als er nämlich in Apostelgeschichte 9, 15 und 16 schreibt. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Grundsätzlich können wir sagen, dass es nie Gottes Absicht war, den Menschen leiden zu lassen. Die Geschichte des Garten Edens am Anfang und der Ausblick letztendlich auf das Ende der Bibel, der zeigt uns nämlich, wie Gott es geplant hat. Kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen, vielleicht Freudentränen, kein Sterben, sondern vollkommenen Frieden, vollkommene Freude. Und erst als der Mensch im Garten Eden das Gebot Gottes brach, um letztendlich so zu sein wie Gott, da kam die Sünde und somit auch der Tod und das ganze Leid in diese Welt. Und wenn wir heute von Leiden sprechen, so können diese doch wirklich so, so vielschichtig sein. Wir können leiden, weil wir zum Beispiel an unserem eigenen Körper Raubbau betreiben. Also wenn ich jetzt ein oder zwei Flaschen Whisky am Tag trinke, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass irgendwann meine Leber streikt und ich da Probleme kriege. Oder wenn ich viel rauche, brauche ich mich nicht zu wundern, dass irgendwann vielleicht mal meine Lunge Probleme macht. Oder wenn ich Drogen konsumiere und so weiter. Also es gibt einige Beispiele. Wir können aber auch leiden, weil wir einfach jetzt krank werden und wissen eigentlich gar nicht warum. Das kennt jeder von uns. Wir werden einfach mal krank und können es uns gar nicht erklären, was für einen Grund es hat. Wir können leiden, weil uns andere Menschen drangsalieren oder Gewalt antun. Wir können leiden, und das hört man ja, wenn man die Nachrichten einschaltet, überall von den Katastrophen in der Welt. Wir sind Gott sei Dank hier nicht so betroffen davon. Aber wenn man auf einmal von heute auf morgen Hab und Gut und alles verliert. Oder wir können auch leiden, wenn wir einen geliebten Menschen, der uns ein Leben lang begleitet hat, einfach verlieren, dass er stirbt. Geschwister, wenn wir aber ins Neue Testament anschauen und von Leiden lesen, so ist mir aufgefallen, dass es hier fast ausschließlich um Leiden, um Christi willen geht. So wie auch jetzt hier im Kolosser 1, Vers 24. Und nicht eben um die eben erwähnten Leiden. Diese werden wirklich nur in der Bibel ganz am Rande erwähnt, vor allen Dingen im Alten Testament. Aber hierzu später noch etwas. Nein, es geht hier scheinbar erstmal nur um Leiden, die wirklich nur Christen leiden können. Und das zwar um des Herrn Jesus willen. Und die Tatsache ist ja, Christen erfahren zusätzlich zu diesem Leid in dieser Welt noch eine ganz andere Art von Leid. Das ist nämlich der Druck, den wir erfahren, wenn wir wirklich ein kompromissloses Leben mit Christus führen wollen in einer wirklich gottesfeindlich gesinnten Welt, in welcher eine klare christliche Stellungnahme zunehmend immer mehr als Extremismus angesehen wird. Wenn ich bei mir in der Arbeit, sage ich ja mal, jetzt eine Stellung gebe zur Homosexualität, zur Gleichgeschlechtlichkeit, dann muss ich mit Widerstand rechnen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber, sage ich mal, wie gehen wir denn mit Leiden um, die wir um Christi willen zu ertragen haben? 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt Paulus, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Und der Schlüssel dieses Verses ist hier eigentlich der Nebensatz, und lebt so, wie es Gott gefällt. Und das ist einfach mal eine Tatsache. So werden und müssen wir als Christen, wenn wir so leben wollen, wie es Gott gefällt, jederzeit damit rechnen, dass Gott Leiden in unserem Leben zulässt. Aber was hat es jetzt uns persönlich eigentlich so zu sagen? Denn es ist ja wirklich so, wir werden ja hier heute im Westen in der Regel auch nur ganz, ganz im geringen Maß, sage ich mal, Leiden erfahren, wie das kleine Beispiel, wo ich vorher erwähnt habe, wo ich zum Glauben gekommen bin. Wenn wir wirklich an unserem Glauben festhalten, an diesen Wahrheiten festhalten und sie und anderen Menschen einfach von Jesus weitersagen. Aber hat Leid um Christi willen in unserem Denken überhaupt noch Platz? Oder haben wir es schon so verinnerlicht, dass Glaube vor allen Dingen damit zu tun hat, dass Gott gefälligst dafür zu sorgen hat, dass es uns immer gut geht? Oder sind wir schon so verweichlicht, dass uns auch nur der Gedanke ans Leiden und Verachtung irgendwo in Atemnot bringt? Und es ist auch wirklich so, wir können heute problemlos uns hier in der Welt mit kleinen Kompromissen bewegen, ohne dass wir jetzt irgendwelche Probleme bekommen, ohne dass wir jetzt einen Gegenwind spüren. Aber soll das letztendlich wirklich unser Ziel sein? Und das Problem, was heute auch viele hier christliche Gemeinschaften lehren, ist, dass wir ein Recht darauf haben, immer gesund zu sein. Und dass es uns als Christ doch immer gut gehen muss. Und das wird dann auch noch schön mit Bibelversen, die aus dem Kontext gerissen wurden, dann schmackhaft gemacht. Aber liebe Geschwister, das sind alternative Fakten. Kennt jemand von euch das Unwort des Jahres, wo gewählt worden ist? Alternative Fakten, ja. Und alternative Fakten heißt so viel wie Unwahrheiten oder Lügen. Geschwister, das finde ich so in der Bibel nicht. Denn Gottes Wort sagt uns hier etwas ganz, ganz anderes. Und das war mir in dieser Klarheit, ehrlich gesagt, seitdem ich mich mit diesem Thema oder bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, gar nicht so bewusst. Schlagt einmal auf 1. Petrus 4, die Verse 12 und 13. Dort sagt uns nämlich Petrus: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil an den Leiden des Christus habt, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit freuen könnt. Also, uns widerschied nichts Fremdartiges, wenn sowas über uns hereinbricht. Wir sehen also, dass Gottes Wort uns sagt, dass wir immer damit rechnen sollen, ja, und letztendlich sogar noch, dass wir Freude darüber uns freuen sollen. Aber, liebe Geschwister, warum ist es überhaupt so, dass wir leiden müssen? Nun, der Herr Jesus hat es nämlich uns selbst angekündigt, er hat es uns selbst gesagt. Johannes 15, 18 bis 20. Da sagt er uns nämlich: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und auch zu dem wozu wir leiden, gibt uns Gottes Wort eine ganz, ganz klare Antwort. Nämlich, damit wir in unserem Glauben uns bewähren. Petrus spricht nämlich in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben wird bei der Offenbarung Christi. Aber nicht nur das, sondern 2. Korinther 1, Vers 9 sagt uns, wir hatten ja in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Es dient dazu, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern dass wir unseren Blick auf Christus richten, dass wir ihm vertrauen. Und schließlich, damit das Leib Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Das sagt uns nämlich 2. Korinther 4, Vers 10. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leben offenbar wird. Wir müssen also mit Leiden rechnen, weil es Jesus uns gesagt hat. Und Gott hat damit auch eine ganz bestimmte Absicht. Das Ziel ist nämlich, dass wir uns in unserem Glauben bewähren, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm ähnlicher werden und dass, wenn wir einmal dann vor ihm erscheinen, dann Lob, Ehre und Herrlichkeit empfangen werden. Aber das sind alles Stellen, sage ich mal, die ihr jetzt vielleicht ein Stück weit irgendwie im Zusammenhang gut nachvollziehen gibt. Aber mir sind dann noch Stellen aufgefallen und die möchte ich jetzt ganz kurz noch durchgehen. welche ich noch nie so in diesem Zusammenhang gelesen habe. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass wir zum Leiden bestimmt sind? Das könnt ihr lesen in 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Da steht nämlich, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst, dass ihr dazu bestimmt seid. Die Christen, also Paulus sagt es hier so, als ob die Thessaloniker wussten das. Aber Paulus musste sie einfach nur noch mal dran erinnern. Habt ihr zum Beispiel auch gewusst, dass wir nicht dazu nur bestimmt sind, sondern dass uns auch die Gnade dazu verliehen worden ist? Es wird immer besser. Philipper 1, 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und so sagt es uns auch Petrus in 1. Petrus 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Es ist Gnade zu leiden. Aber nicht nur das, wir sind sogar dazu berufen. Als Christen hat uns Gott dazu berufen, denn auch der Herr Jesus selbst, der hat uns ein Beispiel gegeben, dem wir folgen sollen. Das lesen wir nämlich dann in Vers 20 weiter. Da heißt es nämlich, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und schließlich lesen wir noch, habe ich noch entdeckt, wir dürfen glückselig darin sein. 1. Petrus 3, 14. Da heißt es, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Wenn man das jetzt hier so liest, da gewinnt man fast irgendwie den Eindruck, dass die Apostel, und das meiner Ansicht nach zu Recht, dass die Apostel meinen, für Christus zu leiden, uns das als Vorrecht aufzeigen wollen. Und fällt es uns, sage ich mal, nicht schwer, das auch so zu sehen, ganz ehrlich. Stellen wir uns doch jetzt einfach mal vor, wir hätten jetzt eine Regierung, unter welcher wir unseren Glauben gar nicht ausleben dürften, geschweige denn bezeugen dürften, wo wir bei Nichtbeachtung mit Gefängnis, mit Folter, mit Tod bestraft würden, wie es in Teilen der Welt, in vielen Teilen der Welt heute ist. Nordkorea, Somalia, Afghanistan sind die Top 3, wo Open Doors erwähnt. Und weltweit sind es ca. 200 Millionen Christen in ca. 50 verschiedenen Ländern, wo mit irgendwelchen Benachteiligungen, mit Verfolgungen, mit Gefängnis, mit Folter und mit Tod rechnen müssen. Und was mir noch ganz gut in Erinnerung geblieben ist, es ist schon einige Jahre her, das war die schreckliche Geschichte der drei Missionare in der Türkei, in dieser ostanatolischen Stadt Malatya. Und die wurden aufgrund ihres Festhaltens an den Glauben an Stühlen gefesselt. Die wurden durch unzählige Messerstiche entstellt und anschließend wurden ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Mal ganz ehrlich, wenn ihr seid wie ich, ich hätte Angst, in so einer Situation zu versagen. Genauso dachte auch Corrie ten Boom, als sie mal die Frage an ihren Vater stellte. Als ich ein kleines Mädchen war, erzählt sie, sagte ich zu meinem Vater, Papa, ich habe Angst, ich werde nie stark genug sein, um ein Märtyrer zu werden. Da fragte mich der Vater, sag mal, wann gebe ich dir das Fahrgeld, wenn du eine Reise machst? 3 Wochen früher? Nein, Papa, an dem Tag, an dem ich verreise. Genau. Und du siehst, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn dich niemand verfolgt. Und du diese Kraft ja überhaupt gar nicht brauchst. Nämlich erst in dem Augenblick, wo du vor Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Im Augenblick brauchst du sie nicht. Ich war getröstet und spielte wieder mit meinen Puppen. Später gab mir der Herr die Fahrkarte, als ich leiden musste. Strömte die Kraft, nicht früher, nicht später. Er gab sie zur rechten Zeit. Wir haben also die Zusage, sollten wir sowas mal durchmachen, dass er uns dann wirklich die Kraft schenkt. Michael hat heute in der ersten Stunde auch Hebräer 2, Vers 18 aufgeführt. Denn wo der Herr gelitten hat, darin kann er denen helfen, die versucht werden. Ja, aber nicht nur das. In 1. Petrus 4, Vers 14 heißt es: Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namen des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Er ist unsere Kraft in so einer Situation. Auch in Jesaja im Alten Testament lesen wir, Jesaja 41, Vers 10, spricht er uns hier einen Trost und einen Mut zu. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Nun lasst mich aber jetzt noch eins sagen. Wie vorher erwähnt, beziehen sich ja diese Bedrängnis und diese Leiden, die wir jetzt im Neuen Testament lesen, vorwiegend auf Leiden und Bedrängnisse, die um Christus willen. Jetzt ist es aber doch halt so, dass wir hier im Westen diese Bedrängnis nur ganz wenig kennen oder nur im ganz geringen Maße kennen. Und auch das, sage ich jetzt mal, dürfen wir wirklich als Vorrecht ansehen und Gott von Herzen dankbar sein. Und dennoch ist es doch einfach so, dass wir hier auch in ständigen Anfechtungen und genauso mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wie der Mensch, der jetzt nicht an Jesus glaubt. Und vielmehr stellen wir oft fest, wenn wir mal unsere Kollegen und unsere ungläubigen Mitmenschen hier in der Umgebung anschauen, welche nicht an Jesus glauben, dass es denen oft noch besser geht als uns. Und oft sind wir vielleicht sogar ein Stück weit geneigt, jetzt, dass wir uns um deren Volk sie beneiden. Und genauso hat auch Asaf empfunden, als er in Psalm 73, Vers 3 das erwähnt, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Leiden im Alltag, liebe Geschwister, das sind Leiden, welche auch die, welche Jesus nicht kennen, erleiden. Aber mit einem wesentlichen Unterschied, nämlich dass Gläubige sich in Gottes Hand geborgen wissen dürfen. Und als Christen sind wir halt einfach nicht immun gegenüber Schmerz, Trauer und Schwierigkeiten. Und wenn wir diese Art von Leiden erfahren, schaut mal in euch selber rein, wie reagieren wir da leider oft? Kann Gott wirklich gut sein? Er liebt mich doch vielleicht gar nicht. Oder vielleicht war ich auch gar nicht gut genug dazu, dass er mich jetzt hier straft. Oder nur ich bin derjenige, wo so viel leiden muss. Oder vielleicht ist es eine Strafe und es hat vielleicht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich sage euch, lasst euch von solchen Einflüsterungen des Feindes nicht entmutigen. Die meisten von euch kennen noch Bernd Meyer. Bernd Meyer hat ja wirklich gesundheitlich viel zu tragen gehabt und ist letztendlich, sage ich mal, aus seinem Vorleben, was er gehabt hat, dann auch frühzeitig heimgegangen. Aber was mir noch in Erinnerung geblieben ist, er hat immer gesagt, Gott ist gut. Und Gott ist gut, hat er auch in der Zeit sagen können, wo es ihm eben nicht gut geht. Ja, und darum, es ist auch so. Gott ist gut, aber er ist nicht nur gut, wenn es uns nicht gut geht, sondern er ist auch gut, wenn es uns nicht gut geht. Möchte ich mal so sagen. Ich hoffe, dass ich mich nicht versprochen habe. Das sollten wir und dürfen wir nie vergessen. Unsere leidvollen Umstände sind Jesus, unserem Herrn, nicht egal. Wir finden das in vielen Evangelien, da finden wir zahlreiche Beispiele seiner Liebe, seines Mitleids und seiner Barmherzigkeit. Mir fällt da ganz spontan zum Beispiel ein, die Geschichte von dem Jüngling von Nain. Kennt ihr vielleicht alle aus dem Lukas-Evangelium. Da müssen wir uns vorstellen, da waren zwei Züge. Da war ein Zug der Trauer, nämlich angeführt von der Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Sie ging voraus, hinten die Weinenden und Trauernden. Dann kam ein Zug entgegen, der Zug vom Herr Jesus. Da waren die Jünger mit dabei Sie hatten vorher viele Wunder miterlebt und auch der ganze Anhang, wo dabei war, die sind mitgelaufen und haben erzählt von diesen Wundern, was Jesus so alles erlebt hat. Und diese zwei Züge prallen aufeinander. Dann kommt der Herr Jesus und da heißt es, wo er das sieht, wo er die Frau sieht, hier vorne an der Front, hat er Mitleid. Es jammerte um sie. Also er hatte wirkliches Mitleid. Und was war dann die Folge? Er ging dann hin und sagte, weine nicht. Was für einen Effekt hat es, wenn wir zu jemandem sagen, der jetzt gerade jemanden verloren hat, weine nicht. Das geht an uns vorüber. Aber hier hat jemand weine nicht gesagt, der die Vollmacht hat. Der die Vollmacht hat. Und das hat sich nämlich dann in der Folge auch gezeigt. Er ging an die Bahre hin, langte sie an und sagt, Jüngling, steh auf. Und der Witwer ward dieser Sohn dann wieder gegeben. Also dem Herr Jesus sind wir nicht egal. Unsere leidvollen Umstände, die sind dem Herrn Jesus nicht egal. Der Herr Jesus, der will auch dich trösten. Und ich weiß nicht um die Tränen, die du vielleicht jetzt im Geheimen weinst, weil du vielleicht einfach nicht mehr weiter weißt. Weil du dich in einem Dunkel, in einem Tal befindest und kein Licht am Horizont siehst. Aber du darfst wissen, der Herr Jesus, der sieht all deine Tränen. Er sieht all deine Not. Er sieht alle deine Schwachheiten. Er ist voll Erbarmen und Mitleid. Wir kennen alle die Geschichte Hiobs, was er gelitten hat, wo er sich alles verloren hat und wo es dann heißt, von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn er, der Herr, ist voll Mitleid und Erbarmen. Erster Petrus 5, Vers 7 heißt es, dass er besorgt ist für uns. Und in den Psalmen lesen wir, Psalm 34, Vers 19 und 20, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Herr, der Gerechte, muss viel Böses erleiden. Aber aus allem rettet ihn der Herr. Ja, er ist unser Trost. Und das können wir auch noch, ich nehme diesen Vers noch hinzu, 2. Korinther 1, Vers 3 bis 5 lesen. Dort lesen wir, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich überreichlich über uns ergießen, so fließt auch der durch Christus reichlich unser Trost. Und du magst jetzt vielleicht denken, ja klar, anderen kann er helfen, aber mir? Aber ich sage dir auch, das will dir der Teufel nur einreden. Der Herr, welcher alles in seinen Händen hält, sollte er nicht auch die Macht haben, dir helfen zu können? Meinst du vielleicht, er ist zu klein dazu? Nein, genau dieser Herr, sage ich mal, wo diesen Jüngling von Nain wieder lebendig gemacht hat, das ist der gleiche Herr, der heute auch da ist. Er, der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum sollte der Schrei unseres Herzens doch einfach der sein, dem Herrn Jesus nahe zu sein, ihm immer ähnlicher zu werden. Und so sollte ich doch mehr darauf achten, was sich in meinem Herzen tut, als letztendlich auf die Umstände, in welchen ich mich gerade befinde. Wir bitten Gott immer, er möge unsere Umstände verändern, während er sich doch danach sehnt, dass die Umstände uns verändern. Spurgeon sagte mal, ich fürchte, dass aller Nutzen, den ich aus der Zeit des Wohlergehens und den glücklichen Stunden gezogen habe, fast auf einem Pfennig Platz finden würde. Doch das Gute, das ich durch meine Sorgen und Schmerzen und mein Leid erhalten habe, ist fast unermesslich. Was schulde ich nicht dem Hammer und dem Armbus, dem Feuer und der Feile? Anfechtung ist das beste Möbelstück meines Hauses, sagte mal Spurgeon. Paulus, der Apostel Paulus, jedenfalls, der konnte sich in seinen Leiden für die Kolosser nicht nur freuen, sondern wir lesen dann weiter in Kolosser 24b, und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung. Es gibt noch einen dritten und vierten Punkt, aber keine Angst, die sind ziemlich kurz. Nun aber, wie kann der Apostel Paulus Drangsale des Christus ergrenzen, wenn Paulus, wie gesagt, dann in Vers 24b schreibt, dass er in seinem Fleisch noch ergänzt, was noch fehlt an diesen Drangsalen? So kann man sich natürlich wiederum fragen, was meint jetzt Paulus damit? Hat der Herr Jesus nicht schon alles erduldet, damit wir gerettet werden können? Klingt das nicht irgendwie ein Stück weit vermessen, wenn Paulus meint, er würde noch die fehlenden Drangsale, welche der Herr nicht erlitten hat, noch ergänzen? Und ich sage mal, es ist nicht ganz einfach zu sagen, was Paulus mit diesem Ergänzen der Drangsale letztendlich für seinen Leib gemeint hat. Eines ist für mich auf jeden Fall definitiv klar. Paulus spricht hier ganz bestimmt nicht von dem Ergänzen der Leiden des Herrn Jesus für unsere Sünden. Denn hierzu, sage ich mal, gibt es definitiv nichts hinzuzufügen. Und es bestätigte auch der Herr Jesus am Kreuz, als er ausrief, es ist vollbracht. Er hat dort alles getragen, wirklich alles getragen. Da gibt es nichts in der Art hinzuzufügen. Gut, Paulus litt für die Grundlegung der Lehre für die Gemeinde, in welcher Juden und Heiden eins sind. Und dieses Bezeugen dieser Wahrheit brachte für Paulus ja diese ganzen Leiden mit sich. Und es waren aber, wie gesagt, keine stellvertretenden Leiden, sondern es waren ergänzende Leiden. Denn auf der Erde konnte der Herr Jesus, als er gelebt hat, für diese Wahrheit noch gar nicht leiden, weil er sie ja da noch zu diesem Zeitpunkt gar nicht offenbart hatte. Christus litt um unsere Sünden willen und trug die Strafe unsere Sünde, deine und meine, die wir verdient haben. Und der Apostel Paulus, litt um der Verkündigung dieser Wahrheit willen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, welchen wir an dieser Stelle nicht außer Acht lassen sollten. Und darum, sage ich mal, ist auch dieses Ergänzen durch Paulus abgeschlossen. Und wir können daher in solcher Form, wie es der Paulus jetzt erlebte, können wir überhaupt nicht leiden. Und in diesem Sinne, sage ich mal, sind die Leiden schon speziell für den Apostel Paulus. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn Paulus hier von seinem Leib redet. Für Paulus war die Gemeinde mit ihrem Haupt, dem Herrn Jesus, ja ein ganz, ganz realer und lebendiger Organismus, mit welchem er ganz eng verbunden war. Und Paulus, der war überzeugt, dass das Leiden der Gemeinde dem Leib des Leib Christi zugutekommen würde. Und ich denke, es ist eine geistliche Wahrheit von großer Tragweite, wenn Paulus uns wenn Paulus uns in 1. Korinther 12, Vers 26 sagt, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und ich denke mal, wir überlesen solche Passagen oft, aber es ist nicht egal, wie du als Christ lebst. Denn jeder Sieg, sage ich mal, den ich im Glauben, vom Gott geschenkten Glaube erringe, der kommt letztendlich dem Leib Christi zugute. Und jede Niederlage, die ich erleide, hat Auswirkungen auf den Leib Christi. Wenn ich zum Beispiel mit Fieber oder wenn wir mit Fieber im Bett liegen oder mit Kopfschmerzen im Bett liegen und mit richtiger Migräne, ja, sage ich mal, dann tut uns zwar der Kopf weh, aber der ganze Leib leidet doch ein Stück weit irgendwo mit. Und genau das ist jetzt auch hier ein Stück weit mit gemeint. Deshalb ist es ja auch so, dass wir Sorge tragen, dass es den Geschwistern als Glieder des Leibes doch im Glauben immer gut geht. Und darum sage ich es mal, ist auch für uns Brüder, sage ich mal, die das Wort verkündigen, doch auch eine ganz, ganz große Verantwortung, die ganze Wahrheit zu predigen, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm ist. Dem Apostel Paulus jedenfalls ging es um die ganze Wahrheit. So sagt er uns nämlich in 1. Kolosser 25, und so komme ich jetzt auch zu meinem letzten Punkt. Deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt. Wie kann Paulus das Wort Gottes vollenden? Paulus schreibt ja schon in Vers 23, dass er ein Diener geworden ist. Und in Vers 25 schreibt er nochmal von einer Dienerschaft. Wir können es aufschlüsseln. In Vers 23 wird Paulus von Gott als Diener zur Verkündigung des Evangeliums eingesetzt und dass er die ganzen Schöpfung predigt. Und in Vers 25 wird er als Diener eingesetzt, um uns ein Geheimnis zu offenbaren, von welcher ihr dann in der nächsten Predigt hören werdet. Einem Detail möchte ich hier noch ganz kurz Aufmerksamkeit schenken. Was meint Paulus denn mit dem, dass er das Wort Gottes vollenden will? Was Paulus mit Sicherheit nicht meinte, das war, dass er das Letzte sei oder dass er der Letzte war, wo dieses Wort Gottes vollendet. Nein, das wissen wir. Es war ganz klar Johannes in der Offenbarung. Er hat uns die letzten Worte gesagt. Und so geht es hier jetzt nicht um Bibelbücher, sondern es geht hier um Themen, um Dinge, die Gott Menschen bekannt machen wollte. Und was Paulus hier meint, ist vielmehr die Offenbarmachung dieses Geheimnisses, welches früher unbekannt war. Ich fasse mal ganz kurz noch zusammen. Leid, liebe Geschwister, was können wir mitnehmen? Leid um Christi willen ist definitiv nichts Fremdartiges. Nein, es kann uns, wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Nachfolge, kann uns das jederzeit treffen. Aber wir haben auch sehen dürfen, Gott wird es sein, welcher dann dieses Ausharren und auch diese Freude dann schenken wird. Und so ist es gewissermaßen ein Vorrecht, für Christus zu leiden. Es ist aber auch ein Vorrecht, in Frieden zu leben und Christus frei verkündigen zu dürfen. Das Ergänzen dieser Leiden für das Christus in seinem Leib, das war allein Paulus vorbehalten und den anderen Aposteln. Und das Vollenden des Wortes Gottes wurde ja mit der Offenbarung abgeschlossen. Alle Behauptungen, möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen, und angebliche neue Behauptungen, Offenbarungen, das sind nichts anderes, und ich nutze dieses Wort nochmal, nichts anderes als alternative Wahrheiten und müssen letztendlich der Prüfung der Bibel standhalten. Und Johannes warnt uns ja auch eindrücklich in der Offenbarung, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen oder etwas hinwegzunehmen. Und ich denke, ich bin nicht ganz falsch, wenn ich behaupte, dass dieses Hinzufügen und dieses Hinwegnehmen auch mal auf das ganze Wort Gottes ansetzen oder anlegen können. Und Leiden im Alltag, liebe Geschwister und liebe Gäste, da gibt es keine Ausnahme. Leid ist letztendlich immer von Gott zugeteilt und trifft uns nur, wenn es sein muss. Auch wenn uns das vielleicht schwerfällt, es zu akzeptieren und anzunehmen. Leid und Anfechtungen haben einen Zweck, nämlich unseren Blick auf den zu richten, welcher für uns litt, welcher alles in seinen Händen hält und ohne den letztendlich nichts geschieht. Und wir dürfen wissen, wir haben einen Tröster, nämlich den Gott des Trostes. Der ist auf unserer Seite und tröstet uns noch mit diesem Leid, mit dem wir auch die trösten können, die selbst leiden. Und daher, liebe Geschwister, lasst uns darauf Acht haben, den Trost weiterzugeben, mit welchen wir auch in so einer Situation mal von Gott getröstet worden sind. Eigentlich habe ich jetzt noch gedacht, jemand ein Zeugnis geben kann, aber die Zeit ist so vorangeschritten. Darum, Geschwister, lasst euch ermutigen, vielleicht im nächsten Gemeindebrief einfach mal einen Bericht abzugeben, was ihr im Leid erfahren habt, um andere, die vielleicht gerade im Leid sind, von denen man jetzt hier gar nichts weiß, dann einfach auch zu trösten. Und ich denke, wenn wir das tun, so werden wir seinen Willen erfüllen. Und ich schließe mit dem mutmachenden Wort aus Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Amen.